Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Lassen sich Stimmungen viral über das Netz verbreiten? Eine spannende Frage eigentlich. Problematisch wird es allerdings, wenn ein Unternehmen wie Facebook seinen Dienst für solche Psycho-Experimente bereitstellt und das offensichtlich ohne sich vorher das explizite Einverständnis seiner User dafür zu holen. Was darf man mit Nutzerdaten machen und welchen Ethikregeln muss die Wissenschaft dabei folgen? Eines der Themen bei Breitband heute. Am Mikrofon begrüßen Sie Katja Bigalko und
Martin Böttcher. Wir haben außerdem Original Sin getestet. Das Computerspiel will einiges anders machen. Die Spieler müssen so gut zusammenarbeiten wie Katja und ich heute. Und wir stellen Ihnen Felix Lindner vor, den Profi-Hacker, der das BlackBerry gehackt hat, einen Stromversorger vom Netz genommen hat und für den Sicherheit im Netz mittlerweile ein sehr lukratives Geschäft geworden ist.
Jetzt gibt's aber erstmal Musik und zwar von Charix Destructor. Unter dem Namen des australischen Zehnfußkrebs veröffentlicht der Australier Patch Hudley Musik, die wie der Krebs in alle möglichen Richtungen läuft. Cupcake heißt dieser Titel, wie all unsere Musik unter CC-Lizenz frei erhältlich.
Topic.
Facebook benutzt seine User als Laborratten. Dieser Vorwurf steht zumindest im Raum, seit die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Psycho-Experiments veröffentlicht wurden, das im englischsprachigen Facebook durchgeführt wurde.
Gezielt wurden dabei die Emotionen hunderttausender Mitglieder manipuliert. Wie das gemacht wurde und welche wissenschaftlichen Rahmenbedingungen für solche Studien gegeben sein müssen, das fasst Tim Wiese für uns zusammen.
Liebe Facebook-Freunde, diese Zeilen schreibe ich voll Trauer. Seit Tagen lese ich von euch nur Postings über kranke Kanarienvögel, cholerische Chefs und doofe Dates. Wo sind sie hin? Die Bilder von Sonnenuntergängen, leckerem Selbstgekochten und Erfolgen im Fitnessstudio.
So oder ähnlich könnten sich im Januar 2012 an die 700.000 Nutzer der englischen Facebook-Seiten gewundert haben. Sie alle waren Versuchspersonen in einem Experiment. Einem Teil von ihnen wurden fast nur positive Statusmeldungen von Freunden angezeigt, den anderen fast nur negative. Ergebnis der Untersuchung? Alle Nutzer mit den überwiegend guten Nachrichten aus dem Freundeskreis posteten ebenfalls viel Positives. Bei den anderen trübte sich die Stimmung.
Diese negativen Berichte legen sich auf meine Seele, sodass ich selber auch nur noch Düsteres zu posten vermag.
Ein interessanter Effekt. Problematisch ist nur, dass die Versuchspersonen überhaupt nicht wussten, dass sie Teilnehmer an einem Experiment sind. Die Verantwortlichen von Facebook sehen das nicht so kritisch. Schließlich würden sich die Nutzer der Plattform zu solchen Studien bereit erklären, wenn sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptierten. Ein Argument, das der Medienwirkungsforscher Professor Martin Emmer von der Freien Universität Berlin nicht gelten lässt.
Gerade in so Bevölkerungsgruppen der unter 25-Jährigen, wo die Menschen ihren Alltag ganz stark über solche Medien abwickeln, ist es einfach keine Option mehr für mich, wegen eines solchen Punktes dann einfach aus Facebook auszusteigen.
Grundsätzlich sei es aber in der Wissenschaft nicht ungewöhnlich, dass Versuchspersonen nichts über den genauen Forschungsgegenstand wüssten. Schließlich sollten sie nicht beeinflusst werden, so der Professor.
Allerdings gehört es dann eigentlich zu den Standards, dass man zumindest hinterher die Probanden aufklärt und ihnen dann notfalls auch die Möglichkeit gibt, ihre Einwilligung zu widerrufen und Daten dann auch zu entfernen aus dem Datensatz.
Das ist im Falle des Facebook-Experiments nicht geschehen. Es wurde nur deshalb einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, weil die Ergebnisse in einer Fachzeitschrift erschienen sind. Facebook rechtfertigt die Studie damit, dass man unbedingt emotionale Effekte von Postings verstehen wolle. Laut Martin Emmer hätte man das auch anders rausfinden können.
Letztendlich ist das alles nicht nötig. Wenn ich eine Hypothese habe, wie die Forscher sich bestimmte Emotionen eben auch über so Nachrichten vermitteln, dann kann ich das auch statistisch sauber mit einem Experiment mit 200 Leuten eigentlich sehr gut nachweisen, wenn es diese Effekte gibt.
Einige befürchten, dass hinter der Studie noch mehr steckt. Renate Künast von den Grünen sprach im Bundestag davon, dass Facebook mit seiner gesellschaftlichen Macht und den Gefühlen der Nutzer spiele. Die amerikanische Soziologieprofessorin Zeynep Tufekci vermutete, noch bevor der Facebook-Fall bekannt wurde, im Gespräch mit Breitband vor wenigen Wochen, hinter solchen und ähnlichen Experimenten ebenfalls Methode.
Die Besitzer solcher großen Datenmengen können herausfinden, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Dann ist es auch nicht besonders schwierig, Menschen ganz sanft in eine bestimmte Richtung zu stupsen, die man für sie bestimmt hat, ohne dass die Menschen das überhaupt bemerken.
Stellt sich also die Frage nach den ethischen Grenzen. Medienwirkungsforscher Martin Emmer gibt zu bedenken, dass die Auswertung der Datenmengen aus dem Netz zumindest nicht grundsätzlich schlecht sei.
Gerade im Bereich der Sozialforschung, wenn es darum geht, soziale Netzwerke zum Beispiel von Menschen und die Kommunikation in Netzwerken zu erforschen, dann ergeben sich da natürlich schon neue Möglichkeiten. Und in so einem Fall ist es, glaube ich, schon auch sinnvoll, solche Methoden einzusetzen. Aber ob das für solche sehr kleinteiligen psychologischen Experimente nötig ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
So das Fazit des Medienwirkungsforschers Martin Emmer. Und natürlich muss je nach Fall darüber diskutiert werden, ob bei manchen wissenschaftlichen Erhebungen der Zweck nicht doch die Mittel heiligt.
Trotzdem bleibt die Frage nach den Ethikregeln der Wissenschaft vorrangig. Also wurden diese im konkreten Fall Facebook verletzt? Und wie weit geht der Umgang mit Nutzerdaten eigentlich wirklich? Also darüber wollen wir jetzt mit dem Internet-Experten Christoph Kappes sprechen. Guten Tag, Herr Kappes.
Guten Tag.
In den nachträglich geänderten Geschäftsbedingungen von Facebook steht ja zumindest jetzt, dass Facebook die Daten der Nutzer für Forschungszwecke nutzen darf. War bzw. ist dieses Experiment also völlig in Ordnung gelaufen?
Also das denke ich nicht. Im Ergebnis bin ich da auch der Meinung, dass das so nicht hätte sein dürfen. Die Frage ist aber, mit welchen Kriterien misst man das Handeln und auf welches Handeln meint man hier überhaupt? Ja, viele Leute reden ja davon, ob Daten weitergegeben werden dürfen. Das ist durch die Facebook-Nutzungsbestimmung, genauer Datenschutzbestimmung, gedeckt. Der andere Sachverhalt, um den es geht, ist aber hier die Veränderung des Daten- und Nachrichtenstroms. Das ist ein anderer Ansatzpunkt. Und ich habe ein bisschen Zweifel, ob man da überhaupt mit juristischen Kriterien wirklich so gut rangehen kann, weil die Frage des Handelns, ja, das die Beeinflussung des Nachrichtenstromes ja eigentlich mit dem Facebook-Produkt zu tun hat, das hier verändert wird und wo die Frage von Datenweitergabe gar nicht relevant ist.
Das heißt aber, wenn es keine juristische Frage ist, dann ist es ja eine ethische Frage. Ja. Und Facebook hat ja sein umstrittenes Experiment verteidigt mit der Begründung, man müsse einfach besser verstehen, wie Nutzer auf verschiedene Inhalte reagierten. Ich persönlich finde das eigentlich nachvollziehbar. Und wir haben ja auch gerade im Beitrag von Martin Emmer gehört, dass es sinnvoll ist, Kommunikation in sozialen Netzwerken zu erforschen.
Also zunächst mal muss man zur Verteidigung von Facebook genau auch diesen Kontext herstellen. Ein durchschnittlicher Facebook-Nutzer hat so um die 250 Kontakte und das mögen bis zu 15.000 Beiträge sein, die er sähe, wenn Facebook nicht auf irgendeine Art und Weise filtern würde. Also dass hier Selektionsmechanismen stattfinden, ist, glaube ich, richtig. Und da kann man im Grunde auch nur den Facebook und Googles dankbar sein, dass sie in der modernen Informationsgesellschaft mit solchen Datenmengen uns auch hilft, diese Kommunikation zu strukturieren. Die Frage ist nur, wo Facebook eigentlich hin wollte, weil es hätte ja genützt, gereicht, einfach nur passiv zuzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen, statt quasi auch die Inputwerte wie eine Skinnerbox sozusagen zu verändern, also den Nutzer als Blackbox zu betrachten, Impulse hinein und Ergebnisse heraus. Und das mit dieser Menge von Personen, die hier betroffen sind, weil 700.000 sind sicherlich weit mehr als eine repräsentative Menge gewesen wäre.
Man kann wahrscheinlich so einfach relevantere Daten erheben, oder nicht? Also wenn man,
gut,
wenn man
das zeigt aber ein bisschen auch das Mindset, nicht? Also der Gedanke, viel hilft viel, ist hier vielleicht dahinter. Nur muss man aber auch sagen, und das wird in der Presse, geht das ein bisschen unter, das ergibt sich aus den Studiendokumentationen, dass Facebook nur in sehr, sehr geringem Umfang hier an den Parametern herumgedreht hat und auch der Effekt übrigens des Nutzerverhaltens nur in sehr geringem Umfang aufgetreten ist. Also das ist an der Grenze zur Homöopathie und nicht so, wie es dargestellt wird.
Christoph Kappes hier im Gespräch mit Breitein. Sie haben gerade gesagt, man muss gucken, wo Facebook da eventuell hin will. Was für ein Menschenbild steckt denn dahinter? Was vermuten Sie denn? Kann man, also sieht Facebook seine User wirklich wie so eine Art Laborratte vielleicht?
Ich kann in Personen nicht reingucken und ich kann auch in Organisationen nicht reingucken. Also ich muss aus dieser ganzen Aufstellung irgendetwas schließen. Und hier ist für mich nicht klar, wer hier überhaupt handelt, weil es ist schon so, dass es eine interne Abteilung von Facebook ist. Und wenn man hier von Wissenschaftlern spricht und Forschung auf der einen Seite, dann handelt es sich auf der anderen Seite um eine Art Produktoptimierung mit Messaufstellungen. Und das ist so ein Grenzbereich, würde ich sagen, zwischen dem Versuch, sein eigenes Produkt zu verbessern und dem über soziale Systeme mehr zu verstehen. Wir kennen ja nun, oder ich ja zumindest, auch Facebook beobachte das schon seit vielen Jahren, dass die Methode ist eigentlich immer dieselbe, dass man versucht durch, wie soll ich sagen, operieren an den Grenzen des sozial Vertretbaren zu schauen, wie weit man kommt. Und das ist das, was mir unterm Strich Sorgen macht.
Es gab jetzt eine ziemliche Aufregung, zumindest im Netz, über diese heimliche Manipulation von Emotionen eben. Andererseits gibt es ja permanent Manipulationen durch Algorithmen. Facebook filtert nach Relevanz, Werbung wird da gezielt eingesetzt, es gibt Empfehlungen auch bei Amazon. Kurz, also diese Filterbubble, die existiert ja nun einfach. Worum besteht denn jetzt der Unterschied zwischen eben dieser Filterbubble und der direkten Manipulation von Nutzerdaten zu wissenschaftlichen Zwecken?
Also die Manipulation von Nutzerdaten passiert ja schon in der Filterbubble, weil Algorithmen wie der Edge Rank von Facebook, die Nachrichtenströme selektieren, ja eben eine Manipulation sind, eine Veränderung des Nachrichtenstroms. Die Besonderheit, die wir hier allerdings haben, ist, dass man auf algorithmische Versuche von Gefühlsausdrücken abstellt, statt auf messbare Relevanzkriterien. Also wo ein klassischer, herkömmlicher Facebook-Algorithmus nur guckt, wie viel gefällt mir, es hat es gegeben, wie häufig ist etwas geteilt worden, wie häufig ist etwas kommentiert worden, ist hier ein inhaltliches Kriterium angesetzt worden, nämlich in sogenannten Sentiment-Analysen hat man versucht, die Stimmung der Eingangspostings und der Ausgangspostings zu messen. Und das ist für mich der radikale Unterschied zu dem, was bisher geschehen ist. Hier hat man eine inhaltliche Filterung vorgenommen und damit ist man nicht mehr neutral gewesen gegenüber Inhalten.
Trotzdem ist das ja nicht das erste Mal, dass über Ethik bei der Anwendung maschineller Daten diskutiert wird. Das geht schon seit den 70er Jahren so. Was würden Sie sagen? Brauchen wir einen Kodex, ein Grundrecht beim Umgang mit Nutzerdaten?
Also das sind jetzt verschiedene Fragen. Also die Frage von Technik, Ethik ist ja schon alt. Es gibt Technikphilosophie, es gibt Techniksoziologie, die sich damit diesen Wechselwirkungen auch zwischen Menschen und Technik befasst. Es gibt eine Computerethik, eigentlich fing das 1950 schon an, wo Norbert Wiener ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, dann ging es in den 70ern weiter. In den 70ern hat man sich viele Gedanken gemacht über Ethik und Computer und auch heute schreiben noch auch deutsche Autoren wie Raphael Capuro hochinteressante Dinge, den muss man nur mal googeln, über die Grenzen von Handeln mit Computern und den Einfluss, den Computer auf unser Denken und auf soziale Systeme haben. Ich wäre nur vorsichtig, jetzt eine Unzahl von Ethiken auszurufen, also unterhalb der Technikethik eine Computerethik und unterhalb der Computerethik eine Roboterethik und eine Algorithmenethik, weil die Fragen sind eigentlich immer die gleichen. Wie kann ein soziales Zusammenwirken so passieren, dass es dem kategorischen Imperativ entspricht? Ich würde das nicht überkomplizieren.
Mich würde halt mal interessieren, wie man sowas überhaupt durchsetzen kann. Also wir sprechen, das haben Sie jetzt gerade auch gesagt, wir sprechen schon eine ganze Weile lang darüber, aber in welchem Interesse, also es gibt ja Leute, in deren Interesse ist das natürlich, dass diese Ethik vorangebracht wird und auch, dass man nach dieser Ethik auch handelt und dass man eben auch Nutzerdaten schützt. Nur wie setzt man sie durch und wer, also müssten nicht eigentlich auch die User sich viel mehr darum kümmern, dass ihre Rechte eben da nicht verletzt werden?
Wenn Sie von Müssten reden, dann reden Sie von Sollen. Und wenn Sie von Grundrechten reden, dann reden Sie eigentlich von den höchstrangigen Normen, die wir haben. Ich glaube einfach, dass der Umgang von Menschen mit Technik immer über Jahrzehnte geübt werden muss und sich Regeln quasi entwickeln, aber auch die Technik selber sich wiederum entsprechend anpassen muss und entwickeln muss. Das ist ein Prozess von, ich sag mal, der Vereinbarung von sozialen Gepflogenheiten, der Entwicklung von Prinzipien und den muss zunächst mal die Gesellschaft und müssen die Handelnden für sich finden. Ich glaube nicht, dass man hier juristisch operieren sollte. Die Zahl der Grundrechte wäre auch uferlos. Also ein Recht auf Autofahren hätte man vielleicht früher mal diskutiert. Ich glaube, es geht darum, dass man gemeinsam beobachtet, was passiert, welchen Schaden kann es anrichten und wie geht es weiter.
Über die umstrittenen ethischen und rechtlichen Grundlagen des Facebook-Psycho-Experiments sprachen wir mit dem Juristen und Internet-Experten Christoph Kappes. Vielen Dank dafür.
Und hier geht es weiter mit Summer Spliffs, ein Song hoffentlich passend zu ihrem lokalen Wetter. Sommerlich einstimmen sollte sie der Titel auf jeden Fall, mit dem es der Amerikaner Tom Keskino alias Broke for Free sogar für kurze Zeit an die Spitze der Charts des Musikblog-Aggregators Hyper Machine schaffte.
Der nächste Kandidat ist Christopher Lauer. Bitte schön, du hast das Wort.
Ich kandidiere zum Amt des politischen Geschäftsführers und ich finde es furchtbar, dass wir hier in dieser Partei nach einer verkackten Bundestagswahl und nach einer verkackten Europawahl nicht in der Lage waren, auch nur mal eine Stunde eine Aussprache darüber zu tun, was dort passiert ist. Und liebe Leute, dass ihr jetzt hier so schreit und es nicht ertragen könnt, dass ich die Courage habe, hier mal die Wahrheit anzusprechen, das zeigt doch hier, was für eine apolitische Veranstaltung das hier ist und wes Geisteskind ihr seid. Wes Geisteskind ihr seid.
Das ist Original Christopher Lauer, was der prominente Berliner Landesvorsitzende der Piraten zum Zeitpunkt dieser Vorstellungsrede auf dem Sonderparteitag in Halle vor einer Woche noch nicht wusste. Wegen eines umstrittenen Formfehlers durfte er gar nicht als politischer Geschäftsführer kandidieren.
Und damit kulminierte dann auch der eh schon bestehende Lagerstreit bei den Piraten und wurde auch in den nächsten Tagen nach diesem Parteitag auf Twitter weitergeführt. Er gilt mittlerweile in der Debatte um die Piraten als letztes Anzeichen für den Zerfall dieser vergleichsweise jungen Partei. Eine Spaltung des Berliner Verbands vom Rest der Piraten wird schon diskutiert.
Und ob der Ratschlag des neuen Vorsitzenden Stefan Körner, in Zukunft weniger zu twittern und mehr miteinander zu reden, da noch helfen wird? Oder ist das Ende einer politischen Idee? Unser Autor Falk Steiner denkt, ja, das ist es.
Gescheitert sind die Piraten an der Politik. Klarmachen zum Ändern ist leicht gerufen, so leicht gerufen wie Revolution. Doch welche Revolution? Was sollte geändert werden? Alles sollte besser werden, aber welches besser? Die Piraten haben bis heute kein Wertegerüst, für das sie stehen. Nicht, dass die anderen Parteien noch ein klar definiertes solches hätten, aber eine in etwa Verortung ist bei ihnen möglich. Sind die Piraten eine soziale Partei? Nein, sozial geht es bei ihnen nun wahrlich selten zu. Sind die Piraten eine liberale Partei? Nein, denn Liberalismus bedeutet auch Toleranz und daran mangelt es zwischen den Piraten und gegenüber allen anderen politischen Strömungen. Sind die Piraten eine Partei, die Konzepte für die digitalen Fragen dieser Zeit anbieten kann? Sind die Piraten eine Partei, die erfolgreich moderne Formen der politischen Willensbildung betrieben hat? Immerhin, so viel muss man den Piraten zugutehalten, haben sie die digitalen Debatten auch in den anderen, von ihnen oft arrogant belächelten Parteien vorangetrieben. Und damit sind wir bei dem wohl wichtigsten Punkt, um den sich die Piraten verdient gemacht haben. Sie haben sich, während sie sich selbst entzauberten, verdient gemacht in der praktischen Demokratie-Feldforschung. Sie sind ein real existierendes Politikexperiment, bei dem, wie bei den meisten Versuchsaufbauten, fast alles schief geht und doch das eine oder andere gelingt. Die Piraten haben den Weg gezeigt, wie digitale Mitbestimmung nicht funktionieren kann, und darüber haben sie durchaus klug, wenn auch oft sehr lautstark und in menschlich trauriger Weise gestritten. Sie haben gezeigt, dass es nicht reicht, sich als gemeinsame Gruppe von der Politik Enttäuschter unter einem gemeinsamen Banner zusammenzufinden und Veränderungen zu versprechen, die danach per Mitbestimmungsprozessen basisdemokratisch entschieden werden. Sie haben allen noch einmal vor Augen geführt, warum politische Partizipation aller nur ein Mittel ist, das die tagtäglich dauerhafte professionelle Beschäftigung mit Politik, oft verächtlich gemacht, als Berufspolitiker-Dasein nicht ersetzen, aber doch ergänzen kann und dass dies wünschenswert ist. Diese Prozesserkenntnisse sind wertvoll und man darf sich sicher sein, dass andere diese nutzen werden. Die digitalen Themen, sie waren bereits vor den Piraten virulent und sie werden bleiben. Hier haben die Piraten leider kaum etwas zum Fortschritt der Debatten beigetragen. Die Klugheit ihrer Debatten lag oft nur insofern über Vergleichbaren in Union und SPD, dass die technische Ebene besser durchdrungen war. Doch zu politischen Debatten gehört mehr und vor allem die Definition von Zielen und Neugierde. Was heißt es denn, wenn wir unsere Lebenswelt digital repräsentieren, verknüpfen und optimieren und so unser Leben, die Wirtschaft, die Demokratie und die Menschlichkeit nur technisch global weitgehend egalitär organisieren, ohne politisch Schritt zu halten? Was bedeuten technische Standards als internationale Regelwerke? Was bedeutet es, wenn wir das weitgehend von Privaten betriebene Netz wie einen öffentlichen Raum nutzen? Was bedeutet es, wenn der territoriale Nationalstaat nicht mehr in der Lage ist, seine Regeln durchzusetzen und wir stattdessen dem Wohl und Wehe derjenigen unterliegen, die, aus welchem Grunde auch immer, diese Regeln definieren können? Das alles sind Fragen, die sich die gesamte Gesellschaft stellen muss. Das Experiment, dass die Piraten dazu einen wesentlichen Beitrag leisten könnten, war lohnenswert und doch ist es wohl gescheitert. Ihr Verdienst wird bleiben, die Schläfer jenseits ihrer Partei mit ihrem Getöse geweckt zu haben. Weshalb man mit ihnen nicht zu hart ins Gericht gehen sollte. Das Experiment Piraten ist gescheitert, aber das gehört bei Experimenten dazu. Die Demokratie im digitalen Zeitalter jedenfalls, sie hat davon profitiert. Für den digitalen Wandel jedoch ist die Demokratie derzeit noch keineswegs gerüstet.
So der Kommentar von Falk Steiner zum Ende einer politischen Idee. Was anfängt wie eine typische Westernballade, entwickelt sich langsam zum Klezmer-Stück. Take My Bones to the Valley. Perry Allen hat den Song gemacht. Er kommt aus Phoenix, Arizona, und das hört man seiner Musik auch an.
Burnt night here in this city. Through the night, through the walls to us all. And all in all. Breathe electric where we are walking. In the misty breeze, take my bones to the valley. Traffic lights cry, city dogs cry the whole night through, and miles all may be somewhere in between this dream cry. Holding it all as it crashes down, all down.
Breitband. Medien und Meinungen.
Die Medien und Meinungen, die kommen heute von Moritz Metz. Hallo.
Hallo.
Nur ein einziges Thema hast du mitgebracht, das wohl niemals endet, nämlich den NSA-Überwachungsskandal aufgrund der Leaks von Edward Snowden. Am Donnerstag hat wieder mal der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages getagt. Was war los?
Ja, statt Edward Snowden wurden jetzt zwei Ex-Agenten vor dem Ausschuss angehört. Zuerst William Binney, der ehemalige technische Direktor der NSA. Der bestätigte im Groben die Überwachungsaktivitäten der NSA. Außerdem sagte der ehemalige NSA-Mitarbeiter und auch Whistleblower Thomas Drake aus, der sagte, der Bundesnachrichtendienst, der tue auch verfassungswidrige Dinge. Er liefere zum Beispiel Daten für US-Drohnen, die zudem aus Deutschland auch teilweise gesteuert würden. Und dass es eine geheime Kooperation der NSA gäbe mit Firmen wie Facebook, Google, Microsoft und Twitter. Das ist natürlich pikante Kost. Einen Livestream dieser Anhörung und ein Videomitschnitt, den hatte die CDU in letzter Sekunde allerdings verhindert. Und als Vorsichtsmaßnahme beim nicht öffentlichen Teil der Sitzung, da hat man dann eine Metallkiste aufgestellt, in der die Handys aller Anwesenden deponiert wurden, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Und dazu wurde Musik aufgedreht, ein Klavierkonzert von Edward Krieg.
Klingt ein bisschen paranoid, das geschah aber offensichtlich aus guten Gründen. Der Überwachungsuntersuchungsausschuss selbst steht offenbar auch unter Überwachung.
Ja, tatsächlich. Nach gestern veröffentlichten Informationen der Süddeutschen Zeitung soll ein 31-jähriger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, den BND selbst, jahrelang ausspioniert haben. Und zwar im Auftrag der NSA. Der wurde am Mittwoch festgenommen und insbesondere hat besonders interessiert, was da in diesem NSA-Untersuchungsausschuss passiert. Insgesamt soll der Mann 200 bis 300 dort vertrauliche Dokumente per USB-Stick aus dem BND rausgeschmuggelt haben und für mehrere 10.000 Euro an die NSA verkauft haben. Der Doppelagent, der war beim BND aufgeflogen, weil er seine Dienste auch den Russen angeboten habe. Der wollte wohl Triple-Agent werden. Jedenfalls nannte die Bundesregierung diese Überwachung unter Freunden einen sehr ernsthaften Vorgang und bestellte den US-Botschafter ein. Der Internetaktivist Jacob Applebaum, der twitterte: Es verwundert mich, dass die Deutschen einen BND-Agenten festnehmen, weil er für die Amerikaner spioniert. Ist das nicht, was der Bundesnachrichtendienst mit X-Keyscore jeden Tag macht?
X-Keyscore, das ist eine Überwachungssoftware. Und um die geht es auch nochmal in der letzten NSA-Meldung. Es gab auch da neue Leaks?
Ja, die kommen wahrscheinlich auch nicht mal von Edward Snowden. Jedenfalls wurden den Sendern WDR und NDR Teile des Programmcodes dieses mächtigen Überwachungswerkzeuges X-Keyscore zugespielt. Und das Programm scannt, wie gesagt, überwachte Internetverbindungen auf bestimmte Schlüsselwörter und erstellt dann so Profile. Und aus diesem Programmcode dieses Programms haben Applebaum, WDR und NDR ein paar Filterregeln rausdestilliert. Und da kam raus, die NSA tut sehr viel, um das Programm Tor zu überwachen. Das ist eine Software, ein kostenloses Verschleierungsnetzwerk, auch für anonymes Surfen. Aber allein, wenn man schon Tor runterlädt, das ist kostenlos, gilt man bei der NSA als Extremist oder auch wenn man die Seite des Chaos Computer Clubs besucht. Diese Filterregeln, die haben auch geführt zu Sebastian Hahn, einem 27-jährigen Informatikstudent aus Erlangen. Und der betreibt einen von 9 Servern, die für das Tor-Verschleierungsnetzwerk essentiell sind. Und diesen Datenverkehr von diesem Server, den schneidet die NSA mit, um so vielleicht anonymisierte Internetnutzer zu enttarnen. Der Student selber aus Erlangen, der findet das schockierend und da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige mit.
Wahrscheinlich nicht. Vielen Dank, Moritz. Die Meldungen zum Nachlesen und Nachklicken gibt's wie immer auf breitbanddeutschlandradiokultur.de.
These girls with the verse, and if she OD, I paint a picture in a hearse. As much as it hurts, it's gotta be hurt. cause everything I see is liable to be in a song. I promise I ain't lying to the beat. Girl, I wouldn't lie to you either. You are my movie theater. Everything I see is what you're showing me, except when I'm watching anime shows for free. And then there's Netflix that I usually watch with my next chick, but that's not important. I'm only worried about the song I'm exporting. I told you, girl.
Emran Van Buuren ist das. Der Hip-Hopper lebt in Florida, nennt sich Complex. Das war sein Track Running Games aus dem Album Phoenix. Und wie all unsere Musik heute ist das auch unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht und frei herunterzuladen.
Wirtschaftsspionage mit Hilfe des Internets. Darum geht es jetzt. Verlässliche Zahlen gibt es dazu zwar nicht, aber klar ist, es finden ständig Cyberangriffe statt.
Manche dieser Angriffe kommen von übermächtigen Organisationen, gegen die man sich kaum wehren kann. Andere Attacken sind mit ein bisschen Vorsorge zu verhindern. Und deshalb lebt inzwischen eine ganze Branche davon, Sicherheit im Netz zu verkaufen.
Der Berliner Felix Lindner, der spielt dabei ganz vorne mit. Mit ihm hat Johannes Nichelmann darüber gesprochen, wer hier eigentlich wen ausspioniert und wie das Geschäft im Ganzen funktioniert. Um das zu erfahren, musste unser Autor weit reisen, um den vielbeschäftigten Hacker treffen zu können.
Eine Hotellobby in Zürich, 9:30 Uhr morgens. Der Berliner Felix Lindner, genannt FX, hat in seinem Terminkalender nur ein Treffen in der Schweiz möglich machen können. Allein in den letzten 2 Monaten hat er 80.000 Kilometer mit dem Flugzeug zurückgelegt. Er muss in 1,5 Stunden einen Vortrag halten.
Keine Ahnung. Machen wir erstmal eine gute halbe Stunde.
Der 37-jährige Felix Lindner ist Chef der Firma Recurity Labs aus Berlin-Kreuzberg. Seit 20 Jahren ist er Hacker. FX berät Firmen in Sicherheitsfragen, führt sogenannte Penetrationstests durch und sorgt dafür, dass beispielsweise Bordcomputer von Autos sicher gegen Angriffe von außen sind.
Das ultimative Ziel ist schon noch, arbeitslos zu werden. Ne? Ich möchte im Alter irgendwie nicht mehr an einen Geldautomaten gehen und in dem Moment, wo ich die Karte reinschiebe, in meinem Kopf irgendwie 50 Angriffsszenarien durchlaufen haben, die alle funktionieren würden.
Der IT-Profi hat das Netzwerk der Firma Cisco geknackt. Sicherheitslücken in dem vom CIA als absolut sicher eingestuften BlackBerry gefunden und vor kurzem innerhalb von 2 Tagen das Elektrizitätswerk eines Stromversorgers im Schwarzwald offline genommen. Letzteres im Rahmen einer TV-Dokumentation. Ein Test, der die Betreiber schockiert hat. Große Aktionen, die ihm viel Anerkennung eingebracht haben und die sicherlich auch seine Kunden beeindrucken.
Amerikanischer Kollege von mir meinte neulich, es gibt nur 2 Arten von Know-how-tragenden Unternehmen, die schon gehackt wurden und die es nicht gemerkt haben.
Im Ziel stehen eigentlich alle deutschen Unternehmen, meint Lindner. Sie würden ihre Kronjuwelen meist nur unzureichend sichern. Ein paar Klicks und die geheimen Daten werden vom Server kopiert. Der Mittelstand unter Beschuss von, ja, von wem eigentlich?
Das ist natürlich Ausland. Ich kenne tatsächlich nicht einen signifikanten Fall, wo Wirtschaftsspionage oder Sabotage gegenseitig innerhalb Deutschlands gelaufen ist, also dass der eine den anderen gehackt hat. Also das gibt es tatsächlich in den illegalen Wirtschaftsbereichen des Internets, ja, also so Kaderumforen, wo Kreditkartennummern ausgetauscht bzw. verkauft werden. Da kommt das schon häufiger mal vor, dass die sich gegenseitig hacken und die Konkurrenz halt einfach offline nehmen, aber unter Unternehmen nicht.
Dennoch würden auch deutsche Manager hin und wieder vorsichtig anfragen, ob es nicht irgendwie möglich wäre, mal bei der Konkurrenz vorbeizuschauen. Felix Lindner zeigt dann den Vogel.
Und das nächste, was man ihnen zeigt, ist das Strafgesetzbuch. Also solche Sachen kommen vor, ist ja auch klar für, ich sag mal, einen normalen Manager, ja, der davon schlicht und ergreifend keine Ahnung hat.
Für wen Recurity Labs arbeitet, ist geheim. Hohe Vertragsstrafen drohen, sollte er Details verraten. Aus Kreisen des Chaos Computer Clubs heißt es distanzierend und hinter vorgehaltener Hand, dass FX selbst auch für Behörden und Militärs arbeitet.
Ich erwähnte das mit der Geheimhaltung, richtig? Also ich werde diese Frage nicht beantworten.
Der Chaos Computer Club habe in Deutschland eine Kultur geprägt, in der es ein Tabu sei, mit dem militärischen Abschirmdienst und Co. zusammenzuarbeiten.
Wenn mein soziales Umfeld der Meinung ist, dass ich da etwas mache, was sie scheiße finden, dann reden die halt nicht mehr mit mir. Das ist aber überall in der Welt so.
Die NSA spioniert ganz offiziell Deutschland aus. Von Chinesen und Russen wird gemeinhin angenommen, dass sie die Könige der Wirtschaftsspionage seien. Und Deutschland? Wo stehen wir, wenn es darum geht, die Perlen der anderen zu sichten?
Also das wir da tatsächlich eine weiße Weste haben. Nicht, weil wir jetzt moralisch zu weit hochstehen, sondern schlicht und ergreifend, weil die sehr begrenzten Fähigkeiten, die wir in diesem Bereich haben, vollständig damit ausgelastet sind, tatsächliche Geheimdienstarbeit im Sinne von Spionage, Abwehr, Antiterror und so Geschichten zu machen. Da haben die schon die Backen dick mit.
Das der Bundesnachrichtendienst ist rein von der Mannkraft gar nicht in der Lage, große Industriespionage durchzuführen.
So wirkt das auf mich, ja.
Und die Behörden haben es ebenso schwer wie Felix Lindner und seine Leute selbst, Nachwuchs zu finden.
wahnsinnig schwierig.
Zwar kann man IT-Sicherheit inzwischen studieren, aber es gehört noch einiges mehr dazu.
Ja, also die Integritätsfrage, ja, kann halt nicht durch die Gegend rennen und irgendwie alles erzählen, was man so rausgefunden hat bei den Kunden. Ja, das möchte man schon irgendwie für sich behalten. Dann ist es auch nicht jedermanns Sache, durch die Welt zu reisen und Leute zu beraten. Viele gute Hacker sind halt eher Kellerkinder, was ich völlig nachvollziehen kann.
Ein Blick auf die Uhr, der Griff zur Zigarettenschachtel. Felix Lindner muss los zu seinem Vortrag. Wo der stattfindet und vor wem er da spricht, ist geheim. Sicher ist, heute Abend um 20 Uhr hält er den nächsten in Berlin.
Johannes Nichelmann traf den Mann mit der krassen Stimme, den Hacker- und Sicherheitsexperten Felix FX Lindner.
Und wir treffen jetzt auf Dape Tech, einen Musiker, der offenbar nicht nur Sinn für gute Buchstabendreher hat, sondern auch die Geheimniskrämerei liebt. Angeblich ist er oder sie, wir wissen es nicht, aus Indien und serviert uns Wolken als Nachtisch, Clouds for Dessert.
Breitbandbesprechung.
Wir kennen uns ja schon eine Weile, Katja, aber ich weiß eigentlich nicht besonders viel über dich, habe ich heute festgestellt. Zum Beispiel, als ich darüber nachgedacht habe, wie du es mit den Computerspielen hältst. Spielst du?
Das ist ein ganz schlechtes Stichwort, zumindest wenn du viel über mich erfahren willst. Ich spiele zumindest nicht Computerspiele. Mhm. Und du?
Ich spiele nur Konsolenspiele, so PlayStation und Wii, aber ich spiele so schlecht, dass ich nur ungern mit anderen zusammenspielen kann. Ich habe immer Angst, dass die dann sauer auf mich werden. Und dann verliere ich so schnell die Lust daran, weil ja, allein spielen macht auf Dauer, finde ich, unglücklich.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber dann sind wir beiden auf jeden Fall nicht die Richtigen für Divinity Original Sin, ein Computerspiel, das nämlich wirklich mal alles anders machen will.
Divinity Original Sin ist nämlich ein wirklich langes, umfangreiches, erzählerisches Rollenspiel für zwei Spieler. Beide können aktiv die Geschichte beeinflussen. Wenn sie sich streiten oder unterschiedlicher Meinung sind, dann ändert das den Spielverlauf. Und wie das funktioniert und ob das Spiel hält, was es verspricht, das sagt uns jetzt Markus Richter.
Rise and shine, Master Sorcerers. Come what you up on deck.
Es beginnt mit bärbeißigen, aber gut gelaunten Seemännern. Die wecken uns polternd auf. Anscheinend sind wir am Ziel unserer Reise angelangt und werden an einem ruhigen, paradiesischen Strand abgesetzt.
If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach.
Aber die Idylle trügt. Die naheliegende Stadt Ciseal wird von Orks angegriffen. Außerdem sind wir geschickt worden, um einen Mordfall aufzuklären, bei dem dunkle Magie benutzt wurde. Wir, das sind in diesem Fall zwei Spieler, die Spielebloggerin Jagoda Gadowski und ich selbst. Während wir unsere Charaktere durch die Spielwelt steuern, sind wir auch per Skype verbunden. So können wir miteinander sprechen und Spielschritte abstimmen. Auf das Spiel selbst hat das natürlich keinen direkten Einfluss. Die computergesteuerten Spielfiguren hören uns ja leider nicht. Die Spielwelt können wir, wie üblich, nur durch die Taten unserer eigenen Spielfiguren Dagger und Aldana beeinflussen. Schon bei deren Erschaffung hatten wir erfreulich viele Auswahlmöglichkeiten, gleichberechtigt für beide Geschlechter. Nur eine seltsame Eigenheit ist uns da aufgefallen.
Haben wir High Heels am Strand? Ich glaube schon.
Wir haben tatsächlich... Hey, natürlich, wir werfen euch irgendwo ab und dann müsst ihr an Land schwimmen und dann müsst ihr gegen Untote kämpfen und vielleicht auch Orks, aber tragt High Heels.
Diese kleinen Ungereimtheiten ziehen sich durch das ganze Spiel. Aber sie fallen nur deshalb so auf, weil die Spielwelt äußerst liebevoll, aufwendig und sehr detailliert gestaltet wurde. In der Stadt Ciseal finden wir mittelalterliche Fachwerkhäuser, einen geschäftigen Hafen, ein Militärlager mit bunten Zelten, einen riesigen Marktplatz, auf dem alles Mögliche verkauft wird und vieles, vieles mehr.
Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes.
Nur diese eine Stadt zu erkunden und mit allen Menschen zu sprechen, kann schon Stunden dauern. Jeder Einwohner hat seine eigenen Geschichten zu erzählen, meistens allerdings nur in Textform.
Good to see you again.
Vor dem Gasthaus zur Königskrabbe werden wir zum Beispiel von einer aufgeregten Gestalt angesprochen. Sie will uns dringend für ihre Gruppe von Abenteurern werben.
Also er möchte, dass wir beitreten und dann Möchte das auf diese Art, diese wild mit den Armen herumwirbeln und möchten Sie hier bitte diesen Vertrag unterschreiben? Und da kann man nicht Nein sagen.
Kann man doch. Während meine Mitspielerin Jagoda von dem Angebot sehr überzeugt ist, bleibe ich skeptisch. Und jetzt kommt die erzählerische Spielmechanik zum Einsatz, die Divinity Original Sin so besonders macht. Ich kann dieser Skepsis tatsächlich Ausdruck verleihen. Nicht nur per Skype, auch im Spiel selbst.
Ich versuche nur, euch vor einem schlechten Geschäft zu schützen, versteht ihr?
Das Dialogsystem funktioniert grundsätzlich wie in anderen Rollenspielen auch. Eine computergesteuerte Figur fragt etwas und der Spieler kann aus einer Liste von Antworten eine auswählen. Die Besonderheit hier... Bei strittigen Punkten bekommen beide Spieler jeweils eine eigene Liste angeboten. Die Unterhaltung findet also nicht nur zwischen Jagoda und Markus per Skype, sondern auch zwischen Aldana und Dagger per Dialogauswahl statt und macht so unsere Meinungsverschiedenheit im Spiel erlebbar.
Also ich habe die besseren Argumente.
Für die Spielwelt muss nach der Unterhaltung trotzdem eine Entscheidung fallen. Deswegen kommt bei Meinungsverschiedenheiten ein Schere-Stein-Papier-Spiel zum Einsatz. Aber auch wenn das Endergebnis eindeutig ist, die Charaktere und die Spielwelt verändern sich je nachdem, wie der einzelne Charakter argumentiert hat und damit wird eine neue Spieltiefe erreicht.
Boris ist ein aufstrebender Händler, der sehr mutig ist und der andere, Stephanus, ist ein Familienvater und angesehener Geschäftsmann der Stadt oder sowas.
Allerdings ist diese Erzählmechanik noch weit davon entfernt, wirkliche Immersion zu bieten. ein Beispiel. Wir wollen wegen des Mordfalls eine Zeugin verhören. Die kümmert sich aber eigentlich gerade um zwei Schwerverletzte und auf einmal müssen Jagoda und ich entscheiden, welcher der beiden Schwerverletzten gerettet werden kann und welcher sterben muss.
Sorry, friend, I wish there were enough stones for both of us.
Das ist so eine typische Wer-soll-überleben-Entscheidung. Du bekommst nur ein paar Infobrocken und daraus sollst du dann irgendeinen Schluss ziehen. Das ist total unsinnig.
Zumindest ist die Entscheidung nicht ganz so dramatisch, wie sie hätte sein können, wenn sich Divinity Original Sin fokussierter auf einzelne Erzählstränge konzentriert hätte.
The maniac in the darkened lighthouse. Oh, fallen. Oh, grievous sin.
Der rastlose Geist, der seine Frau umgebracht hat und nach Erlösung sucht. Das naiv wirkende Mädchen, das ein dunkles Geheimnis hat. Der mürrische Kasernenhauptmann, der im Kern seines Herzens ein guter Kerl ist. Divinity Original Sin ist voll von diesen durchaus unterhaltsamen Charakteren, denen man aber immer auch das Fantasy-Klischee ansieht, das sie geboren hat.
Let's have another drink while we still can.
To your very good health.
And yours, Bebius. Here goes.
Dazu kommt außerdem, dass das Spiel wirklich erbarmungslos ist. Wer das kleinste Detail übersieht, muss oft lange und hilflos durch die Gegend irren. Und obwohl wir schon mehrere Stunden unterwegs sind, kommen wir der Lösung des Mordfalls keinen Schritt näher. Meine Mitspielerin Jagoda ist ratlos.
Nee, ich habe echt ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf.
Divinity Original Sin wird als Spiel in Erinnerung bleiben, das eine neue Erzähltechnik angedacht, aber noch nicht gut genug umgesetzt hat. Geeignet ist es deshalb vor allem für hartgesottene, erfahrene Rollenspieler. Immerhin die werden trotz aller Hindernisse an der umfangreichen Spielwelt und den vielen Herausforderungen ihren Spaß haben.
Their leader said something about escaping with a stone, stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside?
Markus Richter über Divinity Original Sin. Das Computerspiel verkauft sich übrigens ziemlich gut, sagt zumindest die Entwicklerfirma Larian Studios. Vor 5 Tagen ist es herausgekommen, das Spiel, und mindestens 160.000 Exemplare sind schon weg.
So wie wir auch gleich, denn das war's mit Breitband. Aber das muss ich noch nachfügen. Die Musik von diesem Spiel hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt, die wir da zum Schluss gehört haben. Naja, nochmal der Hinweis auf unsere Seite unter breitband.deutschlandradiokultur.de gibt es übrigens alles, was hier in dieser Sendung lief, zum Nachhören und Nachlesen.
Im Deutschlandradio Kultur kommen jetzt gleich die Nachrichten. Dann geht es weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Und da geht es unter anderem um das Kunst- und Kulturfestival Foreign Affairs.
Und von uns zum Schluss nochmal Musik, Pop mit Retro-Charme vom britischen Duo Vienna Ditto, das hier im Song Feeling Good einiges zusammen zitiert. Tschüss sagen
Katja Bigalke
und Martin Böttcher.
I'm feeling good.